Hallo zum Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf mit der 46. Folge. Wir sind alle wieder komplett dabei und das heißt, der Tim ist in Berlin.
Einen schönen guten Nachmittag.
Der Jan in München.
Hallo zusammen.
Und der Moritz in Köln.
Hallo.
Ich bin der Lukas und ich sitze auch wieder in Köln.
Kurz ein Werbeblock, den ich hier einschieben möchte. Ohne Überleitung, sondern direkt in die Werbung hinein. Wenn ihr uns was zu sagen habt oder uns folgen wollt auf Twitter, das ist der Handle @ausexil. Wenn ihr der Meinung seid, wir sollten auf mehr sozialen Medien, Plattformen sein, ihr könnt uns nicht auf Twitter folgen, dann könnt ihr uns das klassisch per E-Mail wissen lassen und dann überlegen wir uns das, ob wir das machen wollen. exil@fortuna-podcast.de wäre da die Adresse. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Es gibt da vielleicht nicht ganz so viele Gelegenheiten zu, wie das normalerweise in einer laufenden Saison der Fall ist, aber vielleicht ergibt sich doch das Gespräch dazu und dann würden wir uns freuen. Und wenn ihr uns ein Rating, eine Bewertung da lasst bei Apple Podcast und Konsorten, dann finden wir das auch ganz fantastisch. Zurück zum Hauptthema.
Ja, und bevor wir jetzt das große Hauptthema, nämlich das Spiel gegen Aue ansprechen, vielleicht nochmal kurz die etwas unangenehmen Nachrichten, zumindest potenziell. Es wird jetzt seit gestern Abend gerüchtet, dass eventuell David Kubiatski vor einem Abgang bei der Fortuna stehen könnte. Für wie realistisch halten wir denn das? Jan, ich glaube, es wird da gerüchtet, dass Espanyol Barcelona an ihm interessiert sind.
Nur die Rheinische Post sagte, dass es höchstens einen ersten Kontakt gegeben hat zwischen den beiden Vereinen. Ob da irgendwas rauskommt, das können wir natürlich jetzt nicht sagen. Es scheint aber vielleicht, so ist der Eindruck, nicht nur einfach irgendeine Räuberpistole zu sein von gelangweilten Internetmenschen, die sich da was ausdenken, sondern eventuell denkt Espanyol Barcelona sich darüber nach, im Sturm etwas zu tun und vielleicht ist dann dabei der Name David Kownacki dazu gefallen. Klaus Allofs hat sich geäußert und hat das gesagt, was man halt so sagt, wenn man dazu gefragt wird. Die Wertschätzung für den Spieler ausgesprochen, gesagt, dass man sehr viel Geld für den ausgegeben hat, also auch ein kleiner Hinweis, dass man sehr viel Geld für ihn einnehmen wollen würde, wenn man ihn denn verkauft und dass man natürlich kein Verkaufsverein ist. Ein wunderbarer Begriff, sondern halt die sportliche Entwicklung der Mannschaft ins Zentrum stellen möchte. Ich glaube, da kann man noch nicht viel draus sagen. Kann natürlich sein, dass sich daraus was ergibt. Und es wäre interessant, sagen wir mal so, wenn das tatsächlich passieren würde. Aber vielleicht redet man dann erst darüber, wenn es tatsächlich ein bisschen konkreter wird.
Ja, ich glaube, ja, so richtig kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da was dran ist. Auch wenn, gerade wenn jetzt noch Emma Ioa zurückkommen sollte, ist natürlich irgendwie schon relativ eng wird da im Sturm, dass die Leute alle auf ihre Einsatzzeiten kommen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass man, da muss man auch wirklich der Leitung gerade mal ein Lob aussprechen, dass man Kubiatski gerade sehr behutsam irgendwie einsetzt. Und da ist, glaube ich, auch so ein bisschen System dahinter, wenn man eben nicht möchte, dass er halt bald wieder ausfällt. Und, ja, ich glaube, dass man sehr, sehr gut damit fährt, eben auch mit diesen vier stärkeren Stürmern in die Rückrunde zu gehen und dass man Kubiatski da erstmal nicht abgeben wird. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, ich meine, nicht nur das mit der Rückrunde, sondern von den Dreien, die jetzt gerade da im Sturm immer wieder spielen, ist er ja natürlich der Jüngste. Und bei Karaman ist der Vertrag läuft aus, es ist eh nicht klar, ob der bleibt oder, also es ist eher unwahrscheinlich, dass er bleibt und ich glaube, da müsste schon wirklich eine betrachtliche Summe fließen, damit man diese Lücke vernünftig stopfen kann, also über die Saison hinaus.
Ja, ich muss sagen, wir sollten das Gerücht jetzt beiseite räumen, ich glaube, hier in der Winterpause passiert nichts mehr und beim einem Erreichen der Saisonziele, was ja der Aufstieg ist, glaube ich auch nicht, dass da im Sommer was passieren wird.
Also ich kann mir das schon vorstellen, dass da was passieren kann, theoretisch, aber ich würde jetzt auch dafür plädieren, es bringt uns jetzt nichts über ungelegte Eier zu diskutieren. Ja. Genau. Das ist eine Frage des Geldes.
Ich bin lieber und, übergelegte Eier.
Genau.
Genau.
Also gelegte Eier sprechen wir darüber. Die Fortuna hat unter der Woche Felix Klaus ausgeliehen vom VfL Wolfsburg und damit so ein bisschen zwei Baustellen adressiert, würde ich sagen. Zum einen kommt damit ein Spieler für die rechte offensive Außenbahn, wo man ja bisher immer so ein bisschen gekämpft hat. Also da gab es ja bisher irgendwie keinen klaren richtigen Flügelspieler, der offensiv irgendwie wirklich die Mannschaft weitergebracht hat. Schinter Appelkamp hat das ja jetzt ja immer so ein bisschen übernommen, aber auch ja weniger mit so einer Flügelrolle, sondern ist ja immer eher ins Zentrum gezogen. Und alle anderen, die da bisher ausprobiert wurden, haben sich da auf jeden Fall nicht nachhaltig für einen Stammplatz empfehlen können. Und ich glaube, dass das die Fortuna da schon stark weiterbringt. Dazu ist er, glaube ich, auch sonst relativ variabel einsetzbar. Also man könnte ihn vielleicht auch mal hinter den Spitzen bringen oder auf der linken Seite wäre er einsetzbar. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, kann er halt wohl auch mal auf der rechten Verteidigerposition aushelfen.
Ja, das hat er auf jeden Fall bei Wolfsburg auch mal gemacht. Also das ist auf jeden Fall schon passiert, dass der ein bisschen Rechtsverteidiger gespielt hat. Also, es ist nicht.
Was man da so gelesen hat, das klang auf jeden Fall nicht so, als ob das besonders gut funktioniert hätte. Aber trotzdem würde ich halt sagen, dass man einfach da den Zimmerabgang relativ gut adressiert hat.
Ja.
Ja, und aber
halt einfach Zimmer noch eine weitere Option mehr, mit der man halt einen theoretischen Zimmermann-Ausfall halt irgendwie auffangen könnte.
Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also, ich glaube, es ist tatsächlich ein Zimmer. Ausgleich, aber Zimmer war ja auch zu keinem Zeitpunkt ein Rechtsverteidiger-Ersatz in der Viererkette, sondern höchstens ein rechter Außenspieler in der Fünferkette-Ersatz. Und auch das war leider in den letzten Malen nicht sonderlich überzeugend. Also man sagt zwar aus dem Verein heraus, dass da wohl nicht mehr viel passieren wird auf dem Transfermarkt, aber ein Rechtsverteidiger, eine dumme Idee, wäre das trotzdem immer noch nicht.
Du würdest immer noch einen weiteren Rechtsverteidiger-Ersatz.
Ja, auf jeden Fall. Du hast keinen vernünftigen Ersatz, der Rechtsverteidiger spielen kann, mit einer offensiven Option. Du hast halt mit Klara und so Bodka-Spieler, die halt die rechte Seite vielleicht zumachen können, aber die keinerlei Akzente nach vorne setzen können. Und du hast vielleicht mit Klaus jemanden, der als Flügelspieler über außen kommen kann, aber der nach hinten keine Erfahrung im Verteidigen hat in der Viererkette. Und wenn du dir überlegst, wie intensiv geflankt wird in der zweiten Liga, ist das nicht so unerheblich, da einen defensiven, kopfballstarken und erfahrenen Rechtsverteidiger zu haben.
Ja, also ich sag mal, wenn da noch was möglich ist, würde ich Jan tatsächlich beipflichten, aber ich denke mal, wir lassen es auf uns zukommen. Ich glaube ja nicht, dass noch eine weitere Verpflichtung auf uns zukommt, die wir besprechen werden.
Ich glaube das auch nicht, aber ja. Jetzt anders gerne gehabt.
Ja, gehe ich mit, aber ich finde, es gibt auf jeden Fall noch viel, viel größere Löcher im Kader, wo es der Fortuna wesentlich besser zu Gesicht stehen würde, wenn man da noch was tun würde, weil man da noch viel blanker ist, aber kommen wir vielleicht irgendwie auch dann noch im Laufe des Spiels sowieso zu, oder wenn
sich übrigens nicht so. Ja, kommen wir hoffentlich dann im Laufe des Spiels dazu und ansonsten seid ihr auf eine der nächsten Folgen verwiesen, wenn denn dann das Transferfenster zu ist, dann werden wir nochmal das in aller Breite, in aller epischen Breite, dem es gebührt, besprechen.
Ja, wobei ich ja schon vorab das Konzept, also wenn du das einpflegen kannst, Lou, in die Besprechung von dem Aue-Spiel, dann
unbedingt.
Ist das gar nicht sehr schlecht. Finde ich das gar nicht so schlecht. Okay.
Genau, werde ich auf jeden Fall tun, weil zu dem Thema, bei dem ich das anknüpfen würde, zu dem Thema werden wir eh noch kommen. Aber zunächst mal zu den Leuten, die halt schon verpflichtet wurden. Überraschend fand ich zumindest für mich, war es dann schon, dass Felix Klaus dann halt auch direkt von Anfang an gespielt hat. Ansonsten, eigentlich das bewährte Personal, außer dass David Kownacki für Ruven Hennings reinrotiert ist. Ist ja wirklich auch klasse, muss man wirklich sagen, dass man da halt so viel Auswahl vorne hat, dass man da einfach einen Hennings rausnimmt und ja halt irgendwie kaum was an Qualität verliert. Ja, und dann Klaus direkt auf dem rechten Flügel begonnen. Schinter, der wieder fit war, dafür dann nach links rotiert. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir dann auch nach ein paar Minuten auch schon richtig das Herz aufging, weil ohne dass jetzt irgendwie Felix Klaus da dem Spiel irgendwie seinen Stempel aufgedrückt hätte, hatte ich halt sofort das Gefühl, alles klar, der ist eine Riesenverstärkung. Also der ist, man hat klar gesehen, dass der das Niveau anhebt, dass der halt in ganz, ganz vielen Bewegungen, in Abläufen und so weiter, bei der Technik, dass das einfach ein Bundesligaspieler ist. Oder was war dein Eindruck, Moritz?
Ja, ich fand es auch. Also ich fand, es hat, also erstmal ist es ja auch ein totales Statement, jemanden in eine Mannschaft ins Spiel zu werfen, der gerade zwei Trainingseinheiten mitgemacht hat. Also offensichtlich auch schon im Training aufgefallen, der kann was. Und ich hatte auch auf dem Platz das Gefühl, dass er sich relativ schnell eingefügt hat. Und ja, genau, was du sagst, also was da teilweise technisch, also mit Ballführung und so, das sah schon einfach sehr vernünftig aus. Und ich fand auch relativ schnell übers Spiel, also man konnte schon noch sehen, dass Zimmermann und Klaus nicht ewig miteinander spielen. Aber ich fand schon dafür, dass die gerade erst zusammen da diese rechte Seite beackern, war das doch schon sehr erfreulich, auch im Zusammenspiel. So.
Ja, ich glaube, das, was du sagst, das kann natürlich so auslegen, indem man sagt, dass Klaus sich schon durch seine Leistung angeboten hat oder durch das, was Rösler in ihm sieht. Man kann es auch als klares Statement Richtung Peterson sehen, dass er nämlich in den letzten Wochen überhaupt nicht das geliefert hat, was Rösler von ihm sehen wollte und dann gesagt hat, ja, dann spielen wir jetzt rechts die 9 und schieben Schinter Appelkamp auf links. Und was halt mir bei Klaus tatsächlich, ist jetzt ein Spiel, ne, da kann natürlich noch viel schief gehen, was mir gefällt, gerade im Vergleich zu Peterson und auch zu Pledel, wobei nicht so ganz so stark wie bei Pledel, ist, dass Klaus nicht so ein ganz stumpfer Schienenspieler ist. Es ist keiner, der nur rauf und runter läuft, die Außenlinie, sondern der hat auch eine Tendenz, auch mal ein bisschen reinzugehen, ins Mittelfeld zu ziehen, sich ein bisschen von der Seitenlinie zu lösen. Vielleicht auch als Äquivalent zu Schinter Appelkamp, der es noch viel stärker macht, aber das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Würde aber auch sagen, dass da noch ein paar Abstimmungsschwierigkeiten gibt, vielleicht mit Zimmermann. Ansonsten ein absolut solides und gutes Debüt.
Ja, also das ist mir auch aufgefallen, dass er halt nicht so wie es jetzt bei Peterson zum Beispiel ist, sondern halt so ein One-Trick-Pony ist, wo du eigentlich immer weißt, der will eigentlich auf der einen Seite am Gegner vorbei und entweder macht der Gegner das halt zu und dann muss er halt irgendwie zur Linie gehen, was er aber eigentlich nicht möchte. Sondern bei Klaus hast du immer das Gefühl, der hat jetzt gerade irgendwie 3 oder 4 Optionen und davon wählt er halt eine. Und ich glaube, wenn der jetzt noch ein paar Einheiten mehr mitmacht und noch ein bisschen mehr halt in die Abläufe eingebunden wird mit den Mitspielern, ist das auf jeden Fall jemand, der die Fortuna ganz klar verstärken wird. Und darf er dann auch nicht vergessen, dass man sich sogar noch eine Kaufoption für ihn gesichert hat für den Sommer.
Weißt du da was über die Höhe und so?
Nee. Nee. Da glaube ich auch nichts dazu gesagt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das besonders hoch ist. Also allein schon, es wurde ja, glaube ich, irgendwie spekuliert da, dass das Gehalt von Felix Klaus bei Wolfsburg über 2,5 Millionen liegt, was ich halt wirklich schon absolut wahnwitzig finde, wenn man sich mal überlegt, was Wolfsburg halt sonst so für Spieler hat und was die dann wahrscheinlich irgendwie verdienen. Also hat er anscheinend irgendwie auch auf relativ viel Gehalt verzichtet und Wolfsburg übernimmt vielleicht noch einen Teil vom Gehalt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man halt selbst, wenn die Fortuna aufsteigen würde, dass man das vielleicht nicht unbedingt realisieren kann einfach, weil ja, was, also man wird ja nicht mal, wahrscheinlich nicht mal die Hälfte, selbst wenn man in die Bundesliga aufsteigt, irgendwie einem Klaus ein Gehalt anbieten können. Aber gut, das ist wirklich alles nur Spekulation und da wollen wir uns jetzt mal im Augenblick nicht mit aufhalten.
Aber wir reden jetzt schon, man hört es irgendwie, wir reden jetzt schon von potenziellem Bundesliga-Aufstieg. Das ist auf jeden Fall, war jetzt ja auch nicht immer so die Saison.
Ja, wenn man jetzt mal dieses Pokalspiel gegen Essen so ein bisschen ausblendet, ich meine, wenn man das jetzt irgendwie in den letzten 7 Spielen einmal unentschieden gespielt, wobei der Gegner da, glaube ich, kein einziges Mal aufs Tor geschossen hat und ansonsten 6-mal gewonnen. Dazu jetzt gegen Aue noch in einer Art und Weise, dass man vielleicht sogar sagen könnte, das war bisher das Beste oder auf jeden Fall das überzeugendste Saisonspiel.
Und in den letzten 5 Spielen nur ein Gegentor kassiert, das möchte ich mal hervorheben. Also hinten steht man schon, es gab da den einen oder anderen Wackler, wenn wir gleich in die Analyse des Spiels gehen, aber also trotzdem, also wenn man hinten tatsächlich in 5 Spielen hintereinander ein Tor nur kassiert und vorne hat man ja einfach Qualität, dann kann man da jetzt mittlerweile doch mal auch über einen Aufstieg reden, doch.
Verrückt, ja, was passiert, wenn man auf dumme Platzverweise und Elfmeter gegen sich verzichtet. Ja.
Und nicht die Hälfte der Mannschaft in Quarantäne gedacht oder verletzt. Ja, das wollen wir immer.
Ja, man darf einfach nicht vergessen, ich meine, man geht jetzt halt in die nächsten 4 Spiele in eine Phase, wo man halt 3-mal gegen direkte Konkurrenten spielt und die Fortuna ist richtig gut in Form und diese gute Form könnte halt nicht passender kommen, ne, als halt irgendwie mit diesem Aufwind jetzt halt in diese Phase jetzt halt reinzugehen.
Ja, und das hatten wir ja auch schon gegen Aue besprochen. Ich glaube, so Spielsysteme, da kann man nochmal auf die letzte Folge verweisen. Da sind wir da ein bisschen stärker drauf eingegangen. Es ist nicht nur gut, dass man in diesen Spielen jetzt eine gut drauf ist, sondern dass man auch ein Spielsystem gefunden hat, auf das man sich jetzt einigen kann und aus dem man heraus spielen kann. Ob das Spielsystem an sich jetzt die Lösung für alle Probleme sein wird, ist erstmal egal, aber es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man gerade vielleicht dieser Vergleich mit dem HSV spielt, da bin ich sehr gespannt, weil das hat man ja bei dem ersten Spiel die Saison schon den Unterschied gesehen und da bin ich gespannt, ob man eben dann sieht, dass wenn man ein strukturiertes System hat, aus dem man heraus funktioniert, wie man es gegen Aue ja auch gespielt hat, dass das eine Auswirkung hat auf die Leistungsfähigkeit gegen die großen Schiffe in der Liga.
Okay, wir sind jetzt schon wieder 2 Spiele weiter. Gehen wir doch jetzt mal ins Spiel gegen Aue. Also es geht ja eigentlich alles los in der 4. Minute, wo man halt auch, wenn alles schlecht läuft, direkt mal 1-0 in Rückstand gehen kann. Da finde ich einfach, ich glaube, Fandrich ist das, der da den langen Ball schlägt. Der darf da eigentlich überhaupt nicht dazu kommen, oder? Da ist schon der Fehler.
Ja, ich fand das so ein bisschen, das gab so ein bisschen so meinen ersten Eindruck, auch wieder, dass Fortuna ein bisschen weiter hinten das Pressing erst gestartet hat und so ein bisschen mehr abgewartet hat, aber das hat dann eben dazu geführt, dass der Auer-Spieler eben schon in der Düsseldorfer Hälfte sehr unbedrängt diesen Pass spielen kann, ja. Des Weiteren verschätzt sich dann, glaube ich, einfach Hoffmann so ein bisschen, ne? So, dass der dann da tatsächlich noch an den Ball kommt.
Ja, weiß ich nicht. Also ich finde halt die Bewegung von dem, wie heißt der, Krüger, die sind aber auch, also der Ball kam halt einfach richtig gut und dieser Krüger hat ja auch irgendwie diese Saison schon ordentlich genetzt. Ich finde halt einfach, dass doch der Spieler, der den Ball gespielt hat, ich weiß nicht, ob es Fandrich war, einfach viel zu viel Zeit hatte, sich den auszugucken, quasi diesen Ball. Ja.
Man kann festhalten, Carsten Meyer zeigt das, was ihn auszeichnet, nämlich in 1-1 sehr stark. Ja. Er hat allerdings auch, um das schon vorwegzugreifen, in diesem Spiel auch gezeigt, was er nach wie vor nicht so gut kann, aus dem Kasten rauskommen und da die Flanken abfangen. Da waren 2 Wackler drin, um das mal euphemistisch zu sagen. Die hätten sich auch schlechter ausgehen können, aber im 1-1, da macht ihnen keiner was vor.
Ja, dann in den nächsten Minuten sieht man halt sehr viel von David Kownacki. Der war ja omnipräsent vorne in der vordersten Reihe. Ob er sich nach außen hat fallen lassen und was initiiert hat oder ob er tatsächlich mal an einer Stelle ging es ganz schnell nach vorne, 15. Minute, glaube ich, da kommt dann noch so ein halbgarer Heber heraus, aber also da habe ich wirklich gemerkt, was für ein wahnsinniger Luxus da bei Fortuna ist, dass man halt einen Kownacki von Anfang an, jetzt war das jetzt sein erstes Spiel von Anfang an, da müsst ihr mir mal helfen, aber dass man den einfach mal bringen kann und ist einfach null Qualitätsverlust in der Mannschaft. War es wirklich sein erstes Spiel von Anfang an? Hat das jemand auf dem Schirm?
Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber
mir hat auf jeden Fall auch extrem gut gefallen, wie er halt irgendwie immer nach links ausgewichen ist und damit halt immer wieder Angriffe initiiert hat. Ja. Und die Fortuna war ja eigentlich dann auch die ganze erste Hälfte halt jetzt irgendwie nicht unfassbar gefährlich, aber halt irgendwie immer überlegen. Man hatte immer das Gefühl, dass halt irgendwas passieren kann. Und damit hat man einfach auch Aue, wie man das jetzt irgendwie schon kennt, mit dieser üblichen Stabilität, die man da einfach ausstrahlt, halt ständig vom eigenen Tor weggehalten. Ja. Und ich weiß nicht, wart ihr ein bisschen überrascht davon, dass dass Aue auf jeden Fall auch echt versucht hat, irgendwie mitzuspielen und irgendwie auch, dass die auch dann doch relativ früh gepresst haben? Gehe ich da irgendwie ein bisschen zu sehr davon aus, dass Fortuna halt so ein großes Standing hat, ich war ehrlich gesagt ein bisschen darauf eingestellt, dass Aue sich mehr an der Herangehensweise von Braunschweig orientieren würde, dass man halt sich noch weiter zurückziehen würde und dass man halt wie Fortuna nicht den Platz geben würde, um da halt wirklich mitzuspielen.
Na, Lars hat ja
auch diese hohen Ballgewinne zu haben, weil das hat Fortuna extrem in die Karten gespielt, finde ich.
Ja, Lars hat ja schon eigentlich prognostiziert. Er hatte da ja vollkommen recht, mit drei Stürmern zu spielen und dass man sich zu Hause nicht bloß hinten reinstellen wird, sondern eben, das hatte er ja schon prognostiziert, aber du hast halt vollkommen recht. Nämlich neben Kownacki, der in diesen ersten Minuten auffällig war, war noch etwas anderes sehr bezeichnend, nämlich dass Alfredo Morales, der Spielmacher der Fortuna Düsseldorf, unglaublich viel Platz hatte in diesem Mittelfeld. Und das lag daran, dass die so hoch angelaufen sind, die Auer, und dass die Fortuna es gut geschafft hat, diese Dreierreihe mit den drei Stürmern zu überspielen. Und hatte halt Morales viel Platz, weil Nazarov hat halt den Raum nicht gut abgedeckt und Riese und Fandrich und vor allem Riese haben halt viel zu viel Platz gelassen. Und so hatte Morales halt die Möglichkeit, sich da halt wirklich schöne Pässe zu spielen und zu seiner vielleicht besten Leistung im Trikot bei Fortuna Düsseldorf aufzutrumpfen. Da hätte ich eigentlich gerne eine Frage in der Pressekonferenz an Dirk Schuster auch gehört, weil das ist schon zu fragen, warum man das so lange ermöglicht hat und ob da nicht eine Umstellung von Aue hätte erfolgen müssen. Weil das war sehr offensichtlich, dass Morales unglaublich viele Räume hat, die er dann auch ideal genutzt hat.
Beim 1:0, ne? Also klasse.
Aber auch vorher schon, ja.
Ja, genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du sagst richtig, also spätestens nach dem 1:0 hätte man umstellen müssen. Da hätte man vorher schon drauf reagieren können. Aber beim 1:0 hat er ja auch, ich sag mal, alle Zeit der Welt, diesen wunderbaren Chipball zu planen. Aber der muss dann auch erstmal so kommen, ne?
Ja, aber da geht halt eine gute Balleroberung vorweg. Also Hoffmann drängt dann gut ab. Also dann kriegt Morales den Ball, der es dann halt einfach auf eine Art und Weise macht, da müssen wir uns bei ihm wirklich auch schriftlich vielleicht entschuldigen für, weil wir ja diese Sky-Kommentare, es wurde uns ja auch auf Twitter nochmal vor Augen geführt, die ja immer gesagt haben, dass Morales halt so ein spielerisch starker Spieler ist und wir so, naja, nicht so sicher, aber da hat er uns wirklich Lügen gestraft mit diesem wunderbaren Chip auf Kownacki, der dann eiskalt Mendel aussteigen lässt und das den Ball nur einschieben muss.
Ja, ich habe ja aber das Gefühl, dass wir hier eh schon häufiger Akzente gesetzt haben, die dann dazu geführt haben, dass sie auch umgesetzt worden sind, die Sachen. Und ich meine, ein halbes Jahr hört wahrscheinlich Alfie Morales unseren Podcast und denkt sich irgendwann, fuck you, Leute, ich mach das jetzt mal, guckt mir mal zu. So, also ich glaube, da Teil an dieser fantastischen Leistung und dieser Steigerung geht auch auf unsere Kappe.
Bescheidenheit ist ein Ziel.
Ja. Ja, aber müssen wir wirklich auch nochmal den hier besonders würdigen, weil wir das halt auch jetzt in den letzten Wochen nicht so stark gemacht haben. Der ist halt ein ganz, ganz großer Teil von dem System, das die Fortuna jetzt halt auf diese Siegesserie geführt hat. Ich hätte ihm das ehrlich gesagt auch nicht so richtig zugetraut. Ich glaube, noch Anfang Dezember hätte ich es extrem skeptisch gesehen, weil sein Vertrag ja auch ausläuft, ob der halt länger bei Fortuna bleibt. Und ich meine, jetzt ist ja noch diese Klausel bekannt gegeben worden, dass wahrscheinlich sowieso dessen Vertrag jetzt automatisch über die Einsätze verlängern wird. Aber wenn ich mir überlege, wie die Morales halt in der Bundesliga ausgesehen hat, wenn er da auf der 6 gespielt hat, auch auf einer Doppel-6, hat man immer das Gefühl, das ist nicht richtig seine Position. Der wurde ganz, ganz oft und auch viel, viel zu häufig von Funkel ja immer auf so einer offensiven 8 eingesetzt, war dann häufig irgendwie so schon der drittoffensivste Spieler irgendwie im System. Es hat mir immer überhaupt gar nicht gefallen. Und jetzt, dass er es jetzt halt schafft, diese Rolle als Anker-Sechser halt irgendwie so stark auszufüllen, finde ich absolut großartig. Und es macht einem wirklich ja große Freude. Und der war gestern unter vielen, die halt richtig gut gespielt haben, ja, vielleicht einfach nochmal eine Klasse besser.
Also ich lese mal kurz vor, er hat 51 Pässe gespielt, davon sind 80 angekommen, 3 Torschussvorlagen.
80%.
80%. 51 Pässe, 80% sind angekommen. 3 Torschussvorlagen, darunter eben auch die Vorlage auf Kovnatski und 5 Dribblings hat er gespielt. Das ist deutlich die höchste Zahl aller Fortuna-Spieler. Also wirklich eine herausragende Leistung.
Ja, aber das, was du jetzt vorhin gesagt hast, noch Lou, noch ergänzend, klar, der war dann diese Rolle, diese Achterrolle oder wie auch immer, die hat halt jetzt gerade mehr Edgar Pripp inne. Und ich glaube, der schafft auch eben diese Räume für Morales. Das funktioniert ziemlich gut. Dass da eben Platz geschaffen wird, weil Pripp sich immer zumindest auf dem Feld etwas offensiver aufstellt und da Leute auf sich bindet, die dann Morales gegebenenfalls den Freiraum geben. Und deswegen war Fripp zum Beispiel nicht so auffällig, aber hat vielleicht viel damit zu tun. Ja,
ja. Aber ich meinte jetzt aber auch eigentlich gerade halt defensiv hätte ich halt Morales halt diese Sechserrolle nicht so zugetraut. Also klar, dass es ihm halt unglaublich gut tut, dass da jetzt mit Pripp und Appelkamp halt Leute auf dem Feld stehen, die halt einfach spielerisch ihm quasi die Last abnehmen. Er hat ja diese Last eigentlich nie getragen, aber halt einfach diese spielerische Last halt eigentlich tragen und damit eben auch ihm halt diese Räume öffnen, dass er jetzt da selber auch aktiv werden kann. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil, aber ich glaube vor allen Dingen, dass halt ein Alfredo Morales halt der defensivste Mittelfeldspieler sein kann. Das wurde in der Bundesliga halt auch manchmal probiert und es hat halt gar nicht funktioniert.
Ja, aber auch da bekommt er Unterstützung, ne? Weil ich finde die Rolle von Edgar Pripp, die Moritz jetzt schon angesprochen hat, wenn man sich die Zahlen von Pripp anguckt, die sind alle ziemlich gut. Der war halt nicht so auffällig, aber der hat sehr viele Pässe gespielt, sehr viele Ballbeteiligungen gehabt, hat 7 lange Pässe gespielt, von denen 4 angekommen sind. Also für die Verlagerung war der unglaublich wichtig. Und defensiv hat er halt auch, was so abgefangene Bälle angeht, gute Statistiken aufzuweisen. Und hinter Morales stehen halt auch noch Hoffmann und Danso, die halt alles wegmachen, was da kommt. Ja. Also außer jetzt in der 4. Minute, wo Hoffmann diesen langen Ball verpasst. Aber das entlastet natürlich Morales auch nochmal.
Ja, und insgesamt muss man sagen, dass man, auch wenn man das mal mit dem Spiel gegen Braunschweig vergleicht, allein von den Ballbesitzzeiten merkt man, dass einfach das Spiel von Fortuna viel weiter nach ins Mittelfeld verlagert war, was vorher halt alles an Ballbesitz bei Danso und Hoffmann war diesmal bei Pripp und Morales. Und ich denke mal, die beiden, muss man schon sagen, vielleicht mit Appelkamp und Kovnatski, die auch ein starkes Spiel gemacht haben, haben aber eigentlich die beiden im zentralen Mittelfeld das Spiel für Fortuna gewonnen. Also es war schon der Schlüssel. Ja.
Dazu noch eine Statistik, weil du jetzt gerade das Braunschweig-Spiel angesprochen hast. Beim Braunschweig-Spiel waren Hoffmann und Danso die Menschen mit den meisten Pässen. Beide fast 100 Pässe gespielt. Und in diesem Spiel jetzt waren eben Pripp und Morales die beiden mit den meisten Pässen von Fortuna.
Zwar nur, immer noch,
ja. Ja, genau, aber trotzdem, die beiden, ich glaube 1 und 2 trotzdem, die halt auch knapp über 50 Pässe gespielt haben. Und dann ist natürlich, ja, das sagt ja schon sehr viel darüber aus, wie das Spiel gelaufen ist. Aber da kann man auch nicht vergessen, dass eben Braunschweig eine andere Herangehensweise hatte. Das heißt, ich meine, Hoffmann und Danso haben die Bälle wahrscheinlich ungefähr in einer ähnlichen Position verteilt beim Braunschweig-Spiel wie jetzt Pripp und Morales im Aue-Spiel. Aber Pripp und Morales hatten eben nur noch die Hälfte der Auer-Mannschaft vor sich und Hoffmann und Danso, obwohl sie ja an der Mittellinie die Pässe gespielt haben, hatten halt die ganze Braunschweiger Mannschaft vor sich.
So. Ja, aber ich finde halt einfach schön, dass man gesehen hat, wie gut das funktioniert mit diesem zentralen Mittelfeld. Ja. Weil ich sag mal, bei 3 von den nächsten 4 Spielen erwarte ich jetzt nicht so eine Herangehensweise wie von der Braunschweiger Mannschaft.
Richtig. Ja, und so generell noch ein anderer Aspekt, der auch vor allem in der ersten Halbzeit, fand ich, sehr auffällig war, dass Fortuna wirklich auch sehr, sehr aggressiv, sehr wach und sehr, sehr nah an den Gegenspielern dran war. Mhm. Und dass da wirklich auch Aue irgendwie gar nicht richtig die Chance bekommen hat, vernünftig aufzubauen, weil das einfach sehr, sehr stark gelöst war, sehr stark die Räume dicht gemacht worden und ja, so diese Aggressivität, da wurde auch, glaube ich, in der PK kurz drauf angesprochen, ob Aue davon überrascht war oder den Rösler gefragt, wie sind sie darauf gekommen, das hätten wir doch jetzt eigentlich von Aue erwartet. Also immer so ein bisschen härter, auch vielleicht manchmal in den Zweikämpfen, aber fair und das, ja, die haben Aue ja komplett den Schneid abgekauft.
Ja, auch so ein bisschen exemplarisch, dass da fast der da irgendwie auch noch am härtesten gespielt hat, der auch sogar Felix Klaus war, der da halt irgendwie auch direkt aufgefallen ist, dass er die gleiche Härte wie die Mannschaft halt irgendwie gezeigt hat, hat dann ja irgendwie auch leider dazu geführt, dass sich da sein Gegenspieler verletzt hat und ihm eine gelbe Karte eingebracht, deswegen er dann, glaube ich, auch, also unter anderem vielleicht deswegen, weil er nachdem er dann noch 2 kleinere Fouls hatte, er dann ja irgendwie in der zweiten Halbzeit auch rausgenommen wurde. Ja, aber insgesamt war ich auch echt absolut überzeugt davon, dass Fortuna da völlig kompromisslos irgendwie reingegangen ist und ja, einfach sowohl spielerisch als halt auch kämpferisch Aue einfach komplett den Schneid abgekauft hat.
Ja, und die Schwächen, die halt Aue hatte, einfach gnadenlos ausgenutzt hat und dafür auch die Spieler hatte.
Das ist richtig.
Es ist schon so, wenn die hatten schon unglaublich viel Raum und Platz, ja. Die Fortuna. Ja. Also ich finde halt, das muss man natürlich auch nutzen und da kann man dann über Shinta Appelkamp sprechen, der tatsächlich gar nicht so viele Pässe gespielt hat. Also wenn man das vergleicht, also ich glaube Felix Klaus hat fast, nicht doppelt so viele, aber fast doppelt so viele Pässe gespielt wie Shinta Appelkamp. Aber Appelkamp war trotzdem halt ein entscheidender Schlüsselspieler, weil er halt mit seinen Läufen unglaublich viel Raum überbrückt hat. Also er brauchte gar keine Pässe spielen, weil er den Platz zum Lauf hatte, wo er dann natürlich auch die Verteidigung der Auer herausfordern musste, was dann halt den Anspielstationen wiederum Platz gegeben hat. Ja. Und er hat zwar nicht viele Pässe gespielt, aber die, der er gespielt hat, holla die Waldfee. Da waren schon ein paar Pässe dabei, wo ich gedacht habe, boah, ne? Mit einem leckeren Sößchen angerichtet kann man da gut von essen. Also das war wirklich wunderschön. Also gerade das auf Karaman da in der 45. um da mal vorzugreifen, so einmal mal quer, genau in den Fuß rein, nach so einem Lauf wieder, ganz fantastisch.
Ja, und ich meine, nicht nur die, sag ich mal, großartig er gesehen hat, wo die Pässe hinkommen müssen, sondern sie kommen halt auch alle an.
Richtig.
Also das ist halt schon, ich meine, auf der einen Seite, klar, die Auer-Spieler waren teilweise auch ein bisschen, sag ich mal, nachlässig gegen ihn, dass er da manchmal Spieler einfach überlaufen konnte, aber also wirklich Zucker teilweise die Pässe.
Ja, aber dass er die Leute überläuft.
Dass Karaman so einen Ball, wenn er den dann bekommt, auch super, wenn er ihn nicht direkt aufs Tor bekommt, behaupten kann und dann nochmal ablegen kann, das sollte ja jeder Gegner mittlerweile wissen.
Ja, gerade nur um nochmal, doch jetzt nochmal Schinter anzusprechen, die Dribblings, die er gemacht hat, die paar, die funktionieren. Er steht halt defensiv immer richtig eigentlich. Er ist wirklich eigentlich auch der stärkste Pressing-Spieler der Fortuna. Das ist echt ein unfassbares Juwel, was die Fortuna da hat. Also wir sollten auf jeden Fall uns unglaublich glücklich schätzen, dass wir den haben. Und ja, ich will es jetzt gar nicht so unken, aber wenn der noch mehr solche Spiele macht, dann ja, werden wir jetzt halt noch 18 Spiele Freude an dem haben. Und man sollte sich dann vielleicht schon mal emotional darauf einstellen, dass er auf jeden Fall hier keine Lumpi-Lambert-Karriere haben würde.
Ja, ja.
Schön, dass der Lou halt jetzt immer den Salzkanister nimmt, um halt, ich weiß nicht, was damit zu machen. Also ich finde, man kann Süppchen, ja einfach mal...
Das Süppchen, was der Jan gerade angesprochen
hat,
ist jetzt mit einem Kübel Salz.
Man kann einfach mal darüber sprechen, wie er halt auch aufdrehen kann. Wie er halt mit einer Bewegung halt den Rücken zum Tor hat, dann dreht er sich einmal, lässt halt, das gab eine Situation, wo ich dachte, wann hast du das denn letzte Mal gesehen, lässt halt in der Bewegung den Gegenspieler aussteigen, hat den Raum vor sich, den er dann mit seinem Lauf bespielen kann. Also da ist dieses Spiel, da hat so viel gestimmt, ja, mit Morales und Appelkamp, einfach so Dinge, wo man dachte, fantastisch.
Und das muss man dann auch noch sagen, beim Loblied über Schinter, die Entscheidungsfindung ist ja auch fantastisch. Also der macht überhaupt keinen Scheiß. So, ne? Der sieht, wie der, und genau, diese Läufe entstehen ja auch, weil er unfassbar gute Bewegungsabläufe hat und sich somit den Platz erarbeitet, dass er dann den Platz hat zu laufen. Und dann, der trifft einfach die richtigen Entscheidungen. So, die richtigen Abspiele im richtigen Moment, den richtigen Moment, um das Tempo anzuziehen und irgendwo drauf zu gehen. Also.
Ja, und da muss man natürlich sagen, dass ihm vielleicht für seine Entwicklung auch zu Pass kommt, dass die Fortuna jetzt zweite Liga spielt. Weil sowas, diesen paar Sekunden mehr oder Millisekunden vielleicht auch nur mehr Zeit, die du in der zweiten Liga hast, die braucht er halt noch, würde ich jetzt sagen. Die nutzt er jetzt und es wäre in der ersten Liga wahrscheinlich ein bisschen komplexer für ihn, das so in der Art und Weise zu spielen, wie er das kann. Aber ich finde, dieser Vergleich mit dem Braunschweig-Spiel, das ist natürlich auch, hat Braunschweig anders gespielt als Aue. Ja, das ist natürlich auch klar, dass es nicht nur an ihm liegt, aber diesen Faktor, den er der Mannschaft geben kann, man merkt einfach, wenn er fehlt. Es gibt ein paar Spieler bei Fortuna Düsseldorf, da merkt man, wenn die fehlen. Zimmermann ist einer davon, Schinter Appelkamp ist einer davon und Kenan Karaman auf jeden Fall. Und das ist schon mal hätte ich nicht gedacht, dass Appelkamp so eine Rolle spielen kann.
Ja, und Edgar Pripp würde ich da jetzt auch noch hinzufügen. Und das ist eigentlich genau der Punkt, zu dem ich halt wie später nochmal kommen wollte und den ich ja hier eigentlich fast jede Woche anspreche. Ich habe mich jetzt hier die letzten zwei Wochen mal zurückgehalten, aber ich sehe es als komplett unmöglich an, dass die Fortuna es schafft, weiter da oben um den Aufstieg mitzuspielen, wenn halt jemand wie Appelkamp oder Pripp halt langfristig ausfallen sollte. Und ich meine, wir wissen es halt alle, Appelkamp ist noch super jung und was haben junge Leute nicht? Konstanz. Und was hat Edgar Pripp nicht? Knie. So, der ist halt schon der ist in den letzten Jahren oft mehr als die Hälfte der Zeit ausgefallen und man darf einfach nicht darauf setzen, dass man die Rückrunde halt komplett mit diesen beiden Spielern halt durchspielen wird und deswegen wäre es echt extrem wichtig, wenn man halt da noch jemanden holt, der die beiden halt vertreten kann. Am besten natürlich irgendwie jemand, der ähnlich wie Felix Klaus dann nochmal vom Niveau her eine Schippe drauflegt, aber wenn das nicht möglich ist, dann gerne halt jemanden der halt in der Lage ist, diese Position zu spielen vom Schlage eines Thomas Pledel, der halt nicht vom Niveau her irgendwie der beste Spieler ist, der aber einfach immer seine scheiß Arbeit macht, wo du immer genau weißt, was du bekommst und den du einfach immer reinwerfen kannst, ohne dass halt irgendwie direkt alles zusammenbricht. Das wäre mir wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Anliegen, auch alleine damit man sich irgendwie selber halt auch zeigt, dass man halt dass man sich halt selber ernst nimmt mit den eigenen Zielen.
Frage, Lou. Könnten sich Appelkamp und Pripp gegenseitig ersetzen? Appelkamp ist ja eigentlich auch eher offensives, zentrales Mittelfeld.
Appelkamp ist halt alles, aber...
ich weiß, der kann einfach...
Wie sollen die sich halt gegenseitig ersetzen? Du brauchst halt beide Spieler auf dem Platz, also du brauchst halt die Rollen von beiden Spielern auf dem Platz.
Ja, weiß ich halt nicht so genau. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, du hast ja Toni Pledel, und bringst dann den Klaus über links oder andersrum und hast dann im zentralen, offensiveren Mittelfeld, wenn Morales hinten die Sechs bespielt. Eben Pripp oder Appelkamp.
Ja, aber vor allem, also ich hätte einfach gerne noch einen pressingresistenten zentralen Mittelfeldspieler. Am besten natürlich irgendwie auch noch mit offensiven Fähigkeiten. Es kann natürlich gut sein, dass Klaus einfach dadurch, das kann ich jetzt irgendwie schwer beurteilen, dadurch, dass man ihn jetzt halt irgendwie 70 Minuten nur gesehen hat. Der bringt da wahrscheinlich auch echt irgendwie einiges mit, aber eigentlich würde ich den ganz gerne auf dem rechten Flügel halt lassen. Ne, also und einfach noch jemanden haben, wo ich weiß, dem kann ich halt im Mittelfeld, auch wenn richtig Druck da ist, wenn der vielleicht sogar gepresst wird, wenn der vielleicht sogar gedoppelt wird, trotzdem irgendwie den Ball zuspielen und ich habe nicht Angst, dass der Ball sofort verloren geht.
Aber also ich weiß, dass das ein Wunsch ist, aber es ist halt unrealistisch. Also ich gehe nicht davon aus, dass da noch was passiert, weil also ich meine, der Kader ist ohnehin jetzt schon recht groß. Bocek und Sobotka wollen auch ihre Minuten bekommen. Und da müsste ja fast noch einen abgeben. Also ich glaube nicht, dass da was passiert. Und
Diotrowski, ne? Sollte man ja, nicht ganz vergessen. Genau. Ganz der Königstransfer, den man halt in diesem Sommer geholt hat.
Ja. Also deshalb, also solange man nicht noch jemanden abgibt, ist das ja, glaube ich, einfach nur Wunschdenken.
Ich glaube,
ich will noch eben den Punkt machen. Lou möchte das jetzt schon mal loswerden, um uns irgendwann im Laufe der Rückrunde darauf nochmal anzusprechen.
I told you so.
Ja, ja. Ich glaube, ich kann mir vorstellen,
ehrlich, und das ist halt
nach diesen 70 Minuten wirklich schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass Klaus, wenn Schinter Appelkamp ausfällt, das halt schon vielleicht nicht 1:1, aber irgendwie ähnlich ausfüllen kann. Wenn Pripp ausfällt im zentralen Mittelfeld, wird es vielleicht ein bisschen komplexer. Da, deshalb würde ich das, was Lou gesagt hat, Richtung zentraler Mittelfeldspieler auch unterstreichen. Aber ich glaube, wir sind hier uns einer Meinung, dass es einfach nicht passieren wird. Es gibt jetzt die finanziellen Mittel dafür nicht und der Markt gibt es wahrscheinlich auch so nicht her. Vielleicht als Laie, keine Ahnung.
Ja, und genau.
Ja. Aber eine Laie, welche Laie würde das denn machen? Du weißt ja, du, wenn du dich jetzt bei Fortuna Düsseldorf mit Fortuna Düsseldorf beschäftigst als Berater von einem Spieler, der aktuell in der ersten oder in irgendeiner guten zweiten Liga nicht spielt, dann schaust du dir Fortuna Düsseldorf an und denkst dir, okay, wenn Pripp sich verletzt, dann kann mein Klient spielen. Aber wenn das nicht passiert, hast du eine Mannschaft, die eine eingespielte Stammelf hat, im eingespielten System, da wird sich ja keiner, der halt Spielpraxis haben will und darum geht es bei einer Laie, nach Düsseldorf ausleihen lassen. Auf der Position im zentralen Mittelfeld.
Ja, ich glaube halt schon, also ja, ich glaube auch, dass das auf jeden Fall schwierig ist. Aber ich glaube schon auch, dass man in der derzeitigen Lage, so wie Fortuna im Augenblick dasteht, schon auch an Spieler und Berater halt herantreten kann und sagen kann, hier, pass auf, du wirst deine Spielzeit bekommen. Es sind halt, ne, du hast halt schon irgendwie noch fünf Wechsel bis zum Ende der Saison. Es wird relativ viel durchrotiert werden müssen. Und es gibt halt Leute in diesem Kader, wo ich wirklich große, große, große Bauchschmerzen habe, die weiter spielen zu sehen, wie bei Borello so ein bisschen angesprochen. Noch viel größere Bauchschmerzen habe ich bei Kelvin Ofori, wo ich mir irgendwie denke, mit jedem Schritt, den die Fortuna gerade geht und sich weiterentwickelt, passt der immer weniger halt zu dieser Art und Weise, wie Fortuna halt gerade spielt. Diese starke Stabilität, dieses Verwalten, dieses dem Gegner halt keine Luft zum Atmen irgendwie lassen, da sehe ich halt irgendwie eigentlich gar nicht mehr, wie der halt Spielzeit bekommen sollte. Und da werden halt, da ist halt Raum für andere Spieler halt da und man wird halt auch einfach rotieren müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass halt ein Appelkamp, dass du den jetzt halt einfach die restlichen 18 Spiele immer von Anfang an bringen können wirst. Ein Pripp wird seine Pausen brauchen. Du wirst hier genug Spielzeit bekommen und die Fortuna, du kannst halt auch einfach jetzt, wenn du halt da an die Berater rantrittst, auch sagen, hey, der wird hier vielleicht jedes Spiel 90 Minuten spielen, aber wir sind gerade in einer unfassbar starken Phase. Der Spieler kann sich halt in der Mannschaft, die halt viel gewinnt, irgendwie präsentieren. Wir spielen um den Aufstieg mit. Wir haben gerade eine Riesensiegesserie und nichts deutet halt darauf hin, dass das irgendwie bald in eine andere Richtung gehen könnte. Also ich glaube schon, dass man da halt ein paar Argumente auch auf seiner Seite hätte.
Genau, wir können das ja im Januar weiter verfolgen. Ich würde gerne mal wieder Richtung Spiel zurück abbiegen, weil wir jetzt tatsächlich da sehr weit von weggegangen sind. Wir haben tatsächlich gemerkt, welches Spiel, an welchen Spielern es hängt, ob Fortuna momentan so spielt, wie sie es denn spielen. Allerdings möchte ich nochmal auf Edgar Pripp zurückgehen. Also in der ersten Halbzeit gab es mehrere Freistoßsituationen. Die wurden beide von Pripp geschlagen oder zwei von den Freistößen wurden von ihm geschlagen. Die waren durchaus schwach. Also es entwickelte sich daraus keine Gefahr. Ist mir tatsächlich so aufgefallen, dass da noch Luft nach oben ist. Wollt ihr noch was zur ersten Halbzeit sagen oder wollen wir uns vielleicht noch ein paar, zumindest die Tore in der zweiten Halbzeit zu Gemüte führen?
Ich glaube, die zweite Halbzeit, wir sind ein bisschen abgeschweift, aber das heißt abgeschweift, wir haben anhand des Spiels ein paar Themen noch weiter ausgearbeitet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die zweite Halbzeit rein. Ja. Und ich möchte da nochmal in den Elogen für Alfredo Morales einsetzen. In der 47. eine Ecke für Fortuna Düsseldorf. Der Ball wird wieder rausgeschlagen. Alfredo Morales, immer schon ein brillanter Fußballer gewesen, nimmt diesen Ball halt mit der Brust an und spielt dann einen Pass auf Felix Klaus auf links außen, den Klaus dann reinbringt, den Hoffmann kann ihn nicht kontrollieren und setzt den drüber. Aber dieser Pass von Morales auf Klaus, da habe ich mir gedacht, was hat der trainiert? Das ist ja Wahnsinn. Also so schönes Ding fügte sich einfach ein in diese unglaubliche Leistung, um das nochmal anhand dieser Szene deutlich zu machen.
Ja. Generell muss man ja sagen, die sind aus der Halbzeit gekommen. Es war ja dann zwischendurch, gab es in der ersten Halbzeit auch Phasen, wo es so ein bisschen ruhiger wurde, sagen wir es mal so. Und ich glaube, die sind aus der Halbzeit gekommen mit der festen Vorgabe, wir machen jetzt hier in den nächsten 10 Minuten das 2-0, damit das Spiel auch irgendwie durch ist und nicht irgendein Scheiß noch passiert, so, oder? Also.
Ja, aber es ist ja dann nicht, es hat ja nicht geklappt. So, ja, also ich meine, wenn es halt ganz schlecht läuft, in der 64. gibt es diesen Distanzschuss, war glaube ich wieder, also der in der ersten Halbzeit schon diesen langen Pass geschlagen hatte, der Fandrich, der war tatsächlich unangenehm. Also ich sag mal, wir haben schon zu Genüge in den letzten Wochen immer über Carsten Meyer geredet, da macht er was Gutes wieder, diesen unangenehmen Ball hält er. Kurz darauf ist der Ball irgendwie fast an der Eckfahne und Carsten Meyer möchte da einfach das Spiel aufbauen. Da denke ich mir, ey, warum klopfst du den Ball nicht einfach weg? Also das geht fast in die Hose. Und wenn das dann in die Hose geht, dann steht es 1-1 und man denkt sich, Moment mal, kann das sein nach diesem Spiel bisher? Also ja,
ja, richtig. Das kann man schon noch, vor allem angesichts dessen, wie der Boden aussah. Das habe ich mir auch gedacht. Genau deswegen, Flo, hast du dir diesen Boden mal angeguckt? Warum fummelst du da jetzt? Einfach raushauen.
Ja, absolut.
Und aber da reagiert davor, ja dann, noch was davor.
Okay, ja, ich meine, es gab einfach jede Menge ziemlich toller Chancen, auch wenn es kein Tor gab. 50. Minute, dass Schinter sich wieder extrem gut durchgesetzt hat auf der linken Seite. Und Kownacki dann den Torwart am Kopf trifft bei seinem Abschluss. Das sind alles Spielzüge, die ganz fantastisch funktionieren. Und da auch wieder einfach ballsichere, gute Spieler, die miteinander spielen. Also wollte ich einfach mal noch. Und dann gab es noch genau die Ecke, das dann so dann ans Lattenkreuz köpft im Anschluss. Genau. Ja. Genau. Dann gab es in der 53. Minute nochmal wieder einen Ballgewinn von Danso, der auch wieder super stark war, wie irgendwie die ganze Mannschaft. Und wo eigentlich so eine Kontermöglichkeit ist, wo dann Karaman ein bisschen zu ungenau passt. Also auch wenn es nicht geklappt hat, fand ich, sah man schon sehr viel Drängen der Fortuna auf den und auch das Selbstbewusstsein, das jetzt zu tun und das Spiel zu entscheiden.
Also ich sag mal, wenn man das Selbstbewusstsein jetzt nicht hätte, ja wann denn dann? Also ich meine,
ja, ist doch einfach schön, mal das zu sehen.
Man muss da auch rausgehen und sagen, komm, wir machen jetzt alles, um das Spiel jetzt ganz schnell hier zu entscheiden. Also wann hat man das letzte Mal zurückgelegen? Ich meine, den Pokal klammere ich jetzt mal aus. Das war, glaube ich, in Bochum. Oder korrigiert mich, wenn es falsch ist. Nee,
ich glaube auch nicht.
Ja, gegen und
Darmstadt hat man doch zurückgelegen.
Hat man wirklich zurückgelegen gegen Darmstadt? Ich bin mir nicht sicher.
Ja.
Ja, okay. Gut, dann danke, dass du mich korrigiert hast. Genau, das wollte ich. Ich war mir auch nicht mehr sicher, nämlich genau, als Darmstadt hätte noch sein können. Ja, nur das ist halt vielleicht das Haar in der Suppe, was man finden kann, dass man auch hier wieder relativ lange braucht, um das zweite Tor nachzulegen.
Ja, und es gibt da eine Phase im Spiel, wo Fortuna dann nach diesen 10 Minuten Powerfußball sich wieder so ein bisschen zurücknimmt, wahrscheinlich auch Kraftmanagement, Belastungssteuerung quasi im Spiel, wo dann aber so ein paar unnötige Fehler, also wo dann die Fehlerquote plötzlich höher wird, das habe ich nicht so ganz verstanden, dass dann ein bisschen mehr Ungenauigkeiten beim Passspiel gab, weil ja auch das Passspiel, Lu hatte das letzte Woche angesprochen, gegen Braunschweig, die Passschärfe, das hat ja die ganze Zeit fantastisch geklappt, die Pässe waren ja, schnell gespielt, feste gespielt. Es hat auch vor allem Fortuna immer die Lösung nach vorne gesucht. Und das ging dann so ein bisschen abhanden, was ich okay fand, dass die sich ein bisschen zurücknehmen. Aber ich habe nicht ganz verstanden, warum dann plötzlich auch so ein bisschen mehr Fehler da reinkommen.
Ich glaube, also weil Aue
mein Gefühl und war, es ging halt irgendwie dann so ein bisschen dahin, als halt dann Appelkamp müde wurde. Also man hat schon dann irgendwann gemerkt, dass der halt, nachdem er ja gegen Braunschweig gefehlt hat und dann auch die Woche erst sehr spät mit dem Training einsetzen konnte, dass der jetzt halt noch nicht wieder bei 100% war von der Kraft. Und ja, denn wenn der halt dann irgendwie dann nicht mehr zu 100% halt irgendwie dabei ist, so, das hat halt sofort dafür gesorgt, dass man irgendwie nicht mehr, ja, halt irgendwie im Mittelfeld halt irgendwie nicht mehr so viel Zugriff hatte im Pressing. Das hat sofort dazu geführt, dass man halt nicht mehr so sauber kombiniert hat. Und ja, unter anderem deswegen hat dann ja Rösler dann auch in der 70. reagiert und ja, direkt mal irgendwie drei Leute rausgenommen. Ich meine, bei Schinter war es halt wahrscheinlich die Kraft, bei Kovnatski vielleicht auch, also den der hat ja, glaube ich, auch die Saison noch gar nicht irgendwie mal 90 Minuten durchgespielt und bei Felix Klaus auch vielleicht so ein bisschen das, ne, irgendwie da kamen, glaube ich, so zwei Sachen zusammen, dass man ihn wahrscheinlich jetzt auch durch die fehlende Spielpraxis nicht 90 Minuten spielen lassen wollte. Und nachdem er halt in der ersten Halbzeit halt schon gelb gesehen hatte, war dann da in kurzer Abfolge, hatte er dann irgendwie zwei ganz, ganz kleine Fouls, aber ja, schon so ein bisschen, dass man dachte, okay, wenn jetzt nochmal eins passiert, dann fliegt er vielleicht. Was dann ein bisschen unglücklich irgendwie war, dass genau zu dem gleichen Zeitpunkt ja dann irgendwie auch Zimmermann diesen im Strafraum diesen Ball mit voller Wucht an den Kopf bekommen hat, wo ich dann irgendwie auch erst dachte, dass man den vielleicht auch irgendwie rausnehmen sollte. Man ist da ja immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Thema Gehirnerschütterung und so, aber der blieb dann ja einfach drauf.
Hat euch ja, das auch gewundert? Ja, weil man keine Alternative für ihn hat. Haha. du hast schon recht, also mit dem Klaus ein paar Nicklichkeiten und ich glaube, dass ist auch ein Argument dafür, dass halt Fortuna nicht mehr ganz so stark war. Ich glaube, es gibt immer so Phasen, wo man sich zurücknimmt. Und das Spiel wurde halt auch einfach ein bisschen faullastiger. Also beide Mannschaften haben dann ausgeteilt. Der Spielfluss wurde ein bisschen unterbrochen in der Phase. Und dann kann das eben Auswirkungen auf die Mannschaft haben, die eigentlich gut im Spiel ist. Da hat Aue vielleicht also sich auch mal gedacht, okay, jetzt setzen wir hier mal ein paar Akzente und lassen das Bein vielleicht ein bisschen länger stehen. Das ist normalerweise der Fall sein muss und das hat dem Spielfluss nicht unbedingt gut getan, aber das blieb ja eine ganze Weile und dann erobert der eingewechselte Pledel in einer sehr gefährlichen Moment den Ball in der 82. Minute. Karaman setzt Hennings ein, der auf Peterson spielt in den Lauf. Peterson scheitert an Mennel, aber Karaman, der ja in der Entstehung selber involviert war, schaltet schneller als alle anderen und setzt dann den Kopfball zum 2:0 ein. Und danach gab es schon nochmal so einen Moment, wo Aue rankommen kann mit diesem Kopfball an die Unterlatte und da sah Kastenmeier nicht gut aus beim Rauskommen mal wieder. Aber ansonsten lief es ja dann auch so ein bisschen dahin.
Also in der 82. beim 2:0, also ich finde ganz großartig, wie Hennings da den Ball weiterlegt. Also da muss man halt auch einfach mal sehen, in der 69. Minute bei diesem Dreifachwechsel habe ich halt auch gedacht, okay, du hast natürlich recht, Lou, Bei bestimmten Spielern kann man nicht so wechseln, aber es ist schon für die zweite Liga verdammt stark, wenn man so wechseln kann.
Ja, vor allem hat es in dem Moment ja auch total Sinn gemacht, ne? Ich meine, Schinter wahrscheinlich müde und Klaus Vorbel hat es ja schon gesagt. Und dann waren aber auch theoretisch Peterson und Pledel und auch Hennings genau die richtigen Leute. Also ist natürlich super, wenn man die dann auch hat, aber es macht ja total Sinn, dass man dann vielleicht ein bisschen noch mehr auf Konter geht. Peterson ist schnell, hat trotzdem natürlich seine Problemchen im Spiel und so, aber ja, das hat natürlich Fortuna sehr in die Karten gespielt, aber es war einfach auch jetzt mal ein sehr sinnvoller, nachvollziehbarer Wechsel und es hat ja auch dann funktioniert.
Ja, aber bei Peterson, daran kann man sich jetzt nochmal aufhängen. Ja. Das stimmt natürlich, aber Peterson ist halt schnell und konterstark, der verliert aber auch ständig den Ball.
Ja, das ist der Wahnsinn.
Und das ist halt in so einer Situation, wo du halt nur 1-0 führst, bis zum 2-0, jetzt nicht ganz ideal. Ja. Also da bei dem würde ich jetzt auch nochmal ein Auge draufhalten, da ist gut, dass Klaus da ist, um das eben zu ersetzen.
Genau, der kann dann kommen, wenn man mit 2 Toren Abstand führt, weil am 3-0 dann ist er ja beteiligt, er ist schnell, er ist konterstark, aber da muss ich auch sagen, überragender Ball ist von Botzek, ne?
Fantastisch.
Grandios, kommt 3 Minuten vorher aufs Spielfeld, Adam Botzek, und dann schlägt er da so einen Pass auf den Peterson. Und ja, schön, dass er dann dass Pledel da mitgezogen ist und so muss es ausspielen. Ne?
3-0. Den Turbo zünden kann.
Ja. Genau, das könnte er ja wahrscheinlich auch nicht, wenn er schon länger auf dem Feld gewesen wäre. Also genau diese beiden frischen Kräfte ausgespielt mit ihrer Schnelligkeit. Und das ist auch schön, weil man muss ja auch sagen, am Ende kann ja auch das Torverhältnis entscheidend sein. Diese Liga ist eng, das wissen wir, dass man da halt dann das Dritte noch nachlegt und die Art und Weise, die sorgt natürlich auch für Selbstvertrauen.
Ja, so Stück für Stück erholen sie sich von diesem schrecklichen Torverhältnis, was ja da erst zu Buche stand. Ne?
Ja.
Da hatte ich schon beim Spiel mit Lou quasi eine Meinungsverschiedenheit erst, aber musste dann Lou recht geben. Weil ich meinte, Pledel verliert auch die ganze Zeit den Ball. Und Lou sagt, ja, das macht er aber ungefähr an der Eckfahne. Und Peterson verliert den halt auch schon an der Mittellinie. Und auf das nochmal einzugehen, was Jan gesagt hat, das kann dann auch eben gefährlich sein und Umschaltmomente für die Gegner.
Peterson verliert den Ball bei der Ballabnahme.
Annahme. Ja, ja, genau. Ja,
und das hat Pledel nicht.
Ja, richtig.
Der hat halt der ist halt leider ein Flipper ein bisschen, der Peterson. Da muss er noch ein bisschen an sich arbeiten.
Ja, und die Dribblings funktionieren halt auch nicht gut. Ne? Also irgendwie, der hat jetzt, glaube ich, auch zwei oder drei Dribblings versucht und, glaube ich, sind eigentlich fast jedes, die sind bis auf einmal, sind die irgendwie alle schief gegangen. Aber ich glaube halt schon, dass der auch, wenn der halt in guter Form ist, auch nochmal ganz, ganz wichtig werden kann. So. Und das ist schon irgendwie auch, wie Moritz das schon angesprochen hat, relativ viel Qualität, die man da irgendwie von der Bank bringen kann. Und ja, durch den Klaus-Transfer hat man jetzt halt eben den Luxus, dass man ihn halt nicht bringen muss. So. Und das ist, glaube ich, ziemlich gut. Und man kann einfach ein bisschen darauf hoffen, dass da die Formkurve halt irgendwann wieder nach oben steigt. Und ich glaube halt schon, dass er halt auch Spiele haben kann, wo die Dribblings halt funktionieren. Und dann ist er halt eben auch ein unglaublich wertvoller Spieler für die Fortuna. Und dass er jetzt an so einem Tag wie gestern, wo er jetzt auch nicht besonders gut gespielt hat, in den 20 Minuten dann halt irgendwie rausgeht und trotzdem halt irgendwie 2 Assists hat, ist er dann auch irgendwie ganz angenehm zu sehen. Und ja, um jetzt auch wirklich nochmal Thomas Pledel zu loben, ich hätte es mir wirklich niemals träumt lassen, aber ich finde den wirklich richtig klasse, was der halt bringt. Und der haut sich immer voll rein, der spielt, obwohl er immer gut, obwohl er halt immer alle Sachen irgendwie, die der Trainer ihm mitgibt, so 100% erfüllt, spielt er quasi nie von Anfang an und schafft es dann aber irgendwie immer wieder, ein unglaublich wichtiger Teil zu sein. Das freut mich wirklich sehr, muss ich sagen. Und ja, wo ihr da das mit dem Torverhältnis gerade schon anspricht, kann ich hier gerade mal die Breaking News verkünden, dass wir nehmen ja Sonntagnachmittag auf, dass Kiel in der Tat gegen Karlsruhe verloren hat. Mhm. Und Fortuna jetzt das erste Mal Dritter ist am Ende des Spieltags, egal wie Hamburg morgen spielt. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz besonderer Dank auch an die Ex-Fortun, das entscheidende 3-2 für Karlsruhe nach Vorlage von Philipp Heise, der von der Fortuna mal ausgebildet wurde in der zweiten und das entscheidende Tor Robin Bormuth. Also das,
das war wirklich besonders nett. Ja, ich wollte noch abschließend zum Spiel sagen, was mir auch das ganze Spiel lang aufgefallen ist und was mich sehr begeistert und überrascht hat, wie variabel Fortuna im Angriffsspiel war.
Ja.
Es ging über beide Seiten und durch die Mitte. Und wir hatten ja vorher auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es dann mal so läuft, dass eben Appelkamp, Zimmermann die starke rechte Seite bilden, wo dann mehr Angriffe drüber laufen und links dann eben vielleicht, wenn es Freiräume gibt, mal Petersen geschickt wird, aber natürlich Kreins nicht so weit nach vorne kommt. Und das war jetzt auch anders. Erstmal war Kreins ein bisschen offensiver, war zwar nicht immer super mit den Flanken, aber ein bisschen offensiver. Und ich habe mir dann auch die Statistik dazu angeguckt und es ist tatsächlich quasi 33% aus welchem Teil des Feldes die Angriffe der Fortuna kamen. Und das ist halt auch eine totale Stärke, so dass man sich nicht drauf einstellen kann, ja, die versuchen es halt viel über rechts und wenn wir dann da zu sehr drauf eingehen, gehen sie auf den linken Flügel, sondern es war viel unberechenbarer als in den letzten Spielen, fand ich.
Ja, das hat was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass Appelkamp die Seite gewechselt hat, würde ich sagen. Natürlich, klar, dass Kreins ein bisschen offensiver gespielt hat, hat dann auch mit dem Partner auf der Seite zu tun, würde ich sagen. Und deshalb, die Aufstellung, absolut, so wie sie jetzt ist, die erwarte ich auch am Freitag.
Ja, bevor wir jetzt auf Freitag zu sprechen kommen, vielleicht nochmal ein kleiner Satz dazu, wie angenehm es war, auch mal wieder ein Spiel mit Zuschauern zu sehen. Hat mich ja sehr gefreut, dass in Sachsen, obwohl die ja so hohe Fälle haben, ist ja dann anscheinend kein großes Problem war, dass man zumindest eine zweistellige Anzahl von Zuschauern zu dem Spiel zulassen konnte. Ja, ich weiß nicht, also wir dachten ja irgendwie, also es war, als wir das Spiel geschaut haben, erstmal gar nicht so klar, was da eigentlich passiert. Wir dachten, hatten ja erst da irgendwie die Aue-Betreuer so ein bisschen oder auch die Auswechselspieler so ein bisschen im Verdacht, dass sie da irgendwie so richtig Stimmung machen, weil man ja dann irgendwie doch relativ schnell immer gehört hat, dass da ja, Aue halt immer angefeuert wurde. Und
was ich übrigens grade, komplett sweet gefunden hätte, wenn die Auswechselspieler da sitzen und Aue-Fangesänge anstimmen, ich hätte es total fantastisch gefunden.
Hätte auch so ein bisschen gepasst, weil irgendwie einer von den Physios oder Co-Trainern oder Athletiktrainern oder wie auch immer bei Aue, da ging mir wirklich das Herz auf, übrigens bei den Minustemperaturen und Schnee in kurzer Hose, wirklich ganz klasse, passt irgendwie auch so genau zu diesem Bild, was man von Erzgebirge Aue hat, finde ich. Wie hätte das da gepasst, aber es waren dann ja wohl angeblich circa 30 freiwillige Helfer, die da geholfen haben, das Spielfeld von Schnee zu befreien, die dann ja deswegen auch immer die Möglichkeit bekommen haben, das Spiel dann halt später noch zu verfolgen.
Tja, da also, stellt sich die Frage, bei so einem Umgang mit klar festgelegten Regeln, eine Frage, die wir jetzt hier lange beschwiegen haben und auch, glaube ich, heute erst noch hinten anstellen, wie lange das auch überhaupt noch mit dem Spielbetrieb so weitergeht.
Das geht weiter. Da sehe ich überhaupt gar nicht, dass das diskutiert wird. Aber
ja, aber solche Aktionen in Häufung, dann wird die Debatte auf jeden Fall losgehen.
Ja, man wird halt Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Das, was die DFL ja, glaube ich, will, ist einfach möglichst verschweigen, dass Fußball gespielt wird. Ja, also nicht, genau. Dass jetzt nicht, also schon darüber sprechen, dass Fußball gespielt wird, dass es ein tolles Produkt ist, aber nicht darauf hinweisen, dass ja gerade eine Pandemie herrscht.
Ja, genau.
Und ja, ich glaube, was will man dazu noch viel sagen? Das ist halt einfach eine absolut völlig dämliche
Also es ist so dumm. Man könnte das ganz simpel machen. Das ist wahrscheinlich, ich meine, der Platz war viel bespielbarer, als ich gedacht habe. Und da haben wahrscheinlich sehr viele Leute sehr stark dran gearbeitet. Das heißt, diese Menschen sind wahrscheinlich mit Zeitfenstern, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass das alles so sehr, sehr korrekt abgelaufen ist, was so die ganzen Hygienevorschriften und so und Kontakt und Maske und sowas angeht, damit diese Menschen eben diesen Rasenplatz da freiraumen können. Und dann hätte ich irgendwie noch so ein gewisses Verständnis dafür, dass diese Leute, die gerade im Stadion sind, irgendwo da im Stadion noch rumstehen. So. Was dann halt das nächste ist, dass die sich dann alle zusammen, meistens auch ohne Maske, auf so eine Tribüne stellen und Aue anfeuern. Also das kann man ja auch einfach geschickter machen. So, wenn man sagt, diese Menschen sind jetzt eh gerade da. Die haben alle mindestens 2 Meter Abstand miteinander und vielleicht schneit es ja nochmal so doll, dass sie doch nochmal eingreifen müssen. Dann finde ich, kann man das irgendwie so ein kleines bisschen geschickt verpacken und dann ist es auch kein... nicht dieser Skandal und nicht diese Aufmerksamkeit, aber das ist doch einfach saudämlich. Also.
Ja, ich hoffe ja sehr, dass das, was die Rheinische Post geschrieben hat, dass es stimmt, dass nämlich der Präsident Helge Leonhardt sich auf Facebook dazu geäußert hat, wo in diesem Post die Begriffe Brigade, Denunziant und Ratte drin auftauchen. Ich hoffe sehr, dass das korrekt ist, weil dann muss man nämlich noch und wegen Aufmerksamkeit auf gewisse Themen lenken, vorsichtig sein. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, also ich meine, jemand, der sich da hinstellt und laut schreit, der muss ja gar nicht mehr denunziert werden. Der ist ja auf Kamera aufgenommen und so. Ja. Da hat er was.
Du, ich glaube, da musst du jetzt nicht unbedingt wirklich viel Logik hinter suchen. Aber wie gesagt, die Rheinische Post sagt ja, es ist noch nicht verifiziert. Ja. Wir haben darüber in dem Vorbericht auf Aue ja nur kurz drauf verwiesen, dass die Familie Leonhardt und der Präsident, sagen wir, ein eigenwilliger Typ ist. Mhm. Und das würde halt da reinpassen in dieses Bild, das man da von ihm hat. Ob das jetzt ihm gerecht wird oder nicht, keine Ahnung. Aber mal sehen, was die DFL daraus macht oder ob sie es einfach unter den Teppich kehrt. Aber da die Fortuna sich ja jetzt auch schon dazu geäußert hat und das kritisiert hat mit dem Verweis darauf, dass man da sich ins eigene Knie schießt im Zweifel mit solchen Aktionen, könnte es sein, dass die DFL jetzt doch nochmal Aue um ein bisschen Geld bittet. Ja. Und dass die DFL alles dafür tut, den Spielbetrieb am Laufen zu halten, das hat man ja am Parteitag der CDU gesehen, wo nämlich die DFL als natürlich politisch neutrale Einrichtung auch Sponsor der ganzen Veranstaltung. Da muss man den Aluhut nicht allzu festziehen, um zu sagen, ob da Gefälligkeiten hergegeben werden. Nun ja, ja, es läuft halt weiter und wir können über die Fortuna reden und vielen Dank.
Entschuldigung, wie läuft das ab? Wird sagt dann die DFL, Leute, ihr habt ja jetzt einen Parteitag, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden und so, und wir wären da gerne als starker Partner an eurer Seite.
Als starker Partner. Ich weiß
es nicht. Das ist ja bei allen Parteien so sehr zweifelhaft. Parteitage haben immer auch so eine Art Sponsoring und wenn das mit Präsenz ist, ist dann so in einem Bereich eben, haben die ihre Stände aufgebaut, die Firmen, die dann halt an die CDU oder auch andere Parteien Geld geben. Und dafür kriegt das bessert halt die Parteikasse auf und stärkt natürlich die Verbindung zwischen der Firma und der Partei. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass es das gibt.
Aber Stände gab es ja eher nicht.
Es gab keine Stände.
Genau.
Ja, und
also die Vorteile woanders gelagert.
Man kann das ja auch kritisch, man muss es ja vielleicht auch kritisch begleiten, wenn, weiß ich nicht, BMW das macht. Das ist ja schon problematisch. Ja. Aber die DFL, das ist ja nochmal eine Ebene merkwürdiger, finde ich. Auf so eine ganz eigene Art und Weise irgendwie.
Ja, aber wahrscheinlich wurde dann irgendwo im Anhang auf der Website, wo dieser Parteitag stattfand, das Hygienekonzept verlinkt. So ungefähr stelle ich mir dann den Ersatz für den Stand vor. Naja, gut. Ja, es geht also weiter und zwar am Freitag gegen Greuther Fürth, die ja tatsächlich ein direkter Konkurrent sind momentan.
Ja, ganz genau so sieht's aus. Greuther Fürth liegt im Augenblick 2 Punkte hinter der Fortuna. Und deswegen kommt diesem Spiel auf jeden Fall eine besondere Brisanz zu.
Jetzt am Freitag um 18.30 Uhr trifft die Fortuna auf das Team von Trainer Stefan Leitl, dessen Vertrag jetzt vor kurzem verlängert wurde, nachdem die Fürther so überzeugend in die Saison gestartet sind oder vielmehr so überzeugend in die Saison reingekommen sind dann irgendwann, nachdem man ähnlich wie die Fortuna auch erstmal nicht so gut gestartet ist. Man hat aber, nachdem man aus den ersten vier Spielen nur 3 Punkte geholt hat, absolut nicht die Nerven verloren, sondern ruhig weitergearbeitet und hat dann eine ziemlich überzeugende Siegesserie gestartet, was dazu geführt hat, dass die Fürther jetzt eben mit im Aufstiegskampf dabei sind und schon einigen auch größeren Mannschaften ein Bein gestellt haben. Was sehr auffällig ist, finde ich, ist, dass eigentlich kaum Neuzugänge eine wichtige Rolle bei den Fürthern spielen. Man hat eigentlich komplett auf Leute gesetzt, die schon letztes Jahr im Kader gewesen sind. Die Abläufe sind komplett bekannt und das heißt halt vor allen Dingen, dass Stefan Leitl auf ein sehr, sehr hohes Pressing und aggressives Pressing setzt. Dann versucht man stark und direkt vertikal nach vorne zu spielen und hat aber teilweise auch noch die Ballbesitzphasen im Vergleich zur letzten Saison halt nochmal verbessern können. Und ist damit jetzt halt auch einfach variabler. Sehr, sehr auffällig ist, finde ich, dass eigentlich die gesamte Abwehr und das Mittelfeld deutsche Spieler unter 25 Jahren sind. Also,
ui, okay.
Auch generell.
Und sind die dann, sind die viel aus dem Nachwuchs, weißt du das? Also sind da auch dann quasi Eigengewächse bei oder weiß man jetzt natürlich nicht so genau. Nee,
das eher nicht so. Man setzt, glaube ich, ganz, ganz viel darauf, dass man halt immer aus der Regionalliga, halt aus den zweiten Mannschaften von Bundesligisten, die halt sehr, sehr stark ausbilden, halt die Leute holt, die es da nicht schaffen. Also jetzt nur so als grobe Tendenz. Aber das ist mir schon aufgefallen, dass da einige dabei waren. Werde ich gleich auch noch den einen oder anderen ansprechen. Das präferierte System, wo man sich jetzt eingependelt hat, ist so eine Art 4-3-1-2-System oder also gegen den Ball auf jeden Fall. Mit Ball ist es dann wahrscheinlich eher sowas Raute-ähnliches. Aber dadurch, dass man quasi sich dann so auffächert, ist vor allen Dingen das Zentrum der Raum im Feld, den man halt einfach besonders zumachen will. Also wenn, wird es wahrscheinlich eher über die Flügel gehen. Aber das ist auf jeden Fall der vierte Ansatz, dass man halt immer das Zentrum extrem zustellt. Im Tor der Fürther beginnt Sascha Burchardt, das ist der Kapitän, hat schon relativ viel Erfahrung, ist auch der einzige in der zu erwartenden Startelf, der über 30 ist.
Krass. Ja.
Dann die Abwehr, der mit Abstand älteste mit 25 ist da Marco Meierhöfer. Die anderen sind alle Anfang 20. Das sind einmal in der Innenverteidigung Paul Jäckel und Maximilian Bauer. Und auf links David Raum, dem wird jetzt mittlerweile vielleicht dem einen oder anderen schon was sagen.
Ja.
Weil dessen Vertrag, der zum Saisonende ausläuft, hat dafür gesorgt, dass er nach extrem starken Leistungen jetzt letzte Woche bei der TSG Hoffenheim unterschrieben hat. Er hat schon als linker Verteidiger 8 Assists diese Saison gesammelt, also das ist nicht von schlechten Eltern. Besonders seine Flanken sind extrem gefürchtet und deswegen ist er mittlerweile auch Stammspieler in der deutschen U21. Im Mittelfeld der Anker-Sechster ist Anton Stach und sagt mir auch nicht besonders, hat mir auch nicht besonders viel gesagt, vor der Saison von eben aus der zweiten Mannschaft vom VfL Wolfsburg gekommen. Ebenfalls da ausgebildet wurde der rechte Achter Paul Seguin. Könnte auch gut sein, dass er, obwohl er noch Vertrag hat, der vielleicht im Sommer nicht zu halten ist, spielt eine extrem starke Saison. Und auf der linken Acht, den sollte man vielleicht so ein bisschen kennen noch, spielt Julian Green.
So dunkel irgendwie.
Mhm. Ja, der hat mal bei Bayern gespielt, galt da mal als unglaublich großes Talent, hat, glaube ich, auch sogar mal für die USA bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 gespielt und auch ein Tor erzielt, aber sich dann nie so richtig durchsetzen können, aber scheint jetzt bei Greuther Fürth endlich ja so ein bisschen seine Rolle gefunden zu haben und spielt da extrem überzeugend. Auf der 10 noch ein weiterer Deutscher, Anfang 20, ist Sebastian Ernst. Und vorne ja dann der Einzige, der kein Deutscher ist, also die Fütter werden wahrscheinlich mit 10 Deutschen in der Startelf auflaufen, ist Havard Nielsen. Den sollten die Fortuna-Fans ja auch noch kennen. Hat ja damals bei der Fortuna irgendwie nicht so richtig überzeugen können. Hat aber ja dann trotzdem immer seine Minuten bekommen, zum Beispiel als Fortuna aufgestiegen ist. Aber bei Fürth findet er sich jetzt auf jeden Fall viel, viel besser zurecht, spielt hier richtig überzeugend, breitet Tore vor, erzielt Tore und ist da auf jeden Fall nicht wegzudenken. Neben ihm agieren wird entweder Jamie Leveling, der halt eher so eine schnelle hängende Spitze ist, oder mit Branimir Gotha, ein Spieler mit auch viel Bundesliga-Erfahrung, der aber dann eher durch seinen sehr starken Schuss überzeugt.
Und der auch ja, kein so Deutscher ist, ne?
Genau, aber ich gehe eigentlich eher davon aus, dass Leveling spielen wird. Genau.
Okay.
Aber das ist auf jeden Fall dann auch derjenige, der wahrscheinlich, wo man ziemlich sicher sein kann, dass der wahrscheinlich wieder von der Bank kommt.
Okay.
Nochmal ganz kurz ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, Fürth ist auch mit dem Durchschnittsalter pro eingesetztem Spieler pro Spiel, wenn ich das richtig sehe, führender in der Tabelle, also mit dem jüngsten eingesetzten Kader mit durchschnittlich 24,2 Jahren.
Ja, Lukas, die scheinen ja dann vor allem über die Außen zu kommen. Wenn ich das richtig sehe, hat auch der rechte Verteidiger auch schon 4 Torvorlagen gesammelt. Also nicht nur David Raum scheint da Scorerpunkte ordentlich zu sammeln, sondern auch Marco Meierhöfer. Ist das dann der Schlüssel, dass man sie nicht zum Flanken kommen lassen? Sollte oder wie würdest du gegen Fürth jetzt agieren, nachdem du dich mit ihnen auseinandergesetzt hast?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, der Schlüssel ist natürlich dann irgendwie die eigenen Flanken zuzumachen und vor allen Dingen auch dafür zu sorgen, dass eben Fürth nicht so schnell umschalten kann. Mhm. Dass man halt irgendwie selber ballsicher ist, dass man halt selber vielleicht das Risiko minimiert und das ist ja eigentlich genau das, was die Fortuna bisher ja auch so stark gemacht hat. Dass man sich halt eben nicht die groben Schnitzer erlaubt, dass man selber ganz in Ruhe und mit Geduld halt seinen Stiefel runterspielt und halt irgendwie nicht die Nerven verliert.
Ja, ich habe ja sogar ein bisschen, zumindest von der zweiten Halbzeit, also die zweite Halbzeit Fürth gegen Paderborn jetzt geschaut. Ich dachte, man hat ja eh nichts zu tun und kann man ja mal ein bisschen scouten. Und ja, die spielen halt schon sehr gut und kombinieren sehr schnell. Gehen dann aber auch viel ins Pressing und bieten halt Räume. So. Also das heißt, die sind nicht unschlagbar. So, und ich meine, das war jetzt gegen Aue natürlich auch so, dass Aue Räume angeboten hat. Und ich finde, man kann der Fortuna zutrauen, dass sie das ausnutzen. Also es gab so ein paar krasse Umschaltsituationen von Paderborn, auch wenn sie es dann nicht gut zu Ende gespielt haben und Fürth eindeutig überlegen war. Aber wenn man sich an die erste Halbzeit Fortuna gegen Paderborn erinnert, war Fortuna da auch deutlich überlegen. Und das sieht alles halt sehr reif aus, aber ich finde, bei Fortuna sieht es halt auch sehr reif aus gerade. Und eben, was die Defensivleistung angeht, bin ich da ja auch schon sehr optimistisch. Die stimmt ja schon seit einiger Weile. Und das Problem ist, dass die manchmal flach in den Strafraum spielen auch. Das ist wieder schwierig. Aber ich traue unserer Defensive zu, dass sie da stabil steht und habe das Gefühl, dass sich bei der Fürther Ausrichtung durchaus Räume bieten, wenn man eben so eine Pressing-Situation gut löst, dass dann nämlich hinten die Verteidigung von Fürth nicht bärenstark ist. Und da würde ich eine Chance für die Fortuna sehen. Das war jetzt mein Eindruck aus einer Halbzeit Fürth gegen Paderborn.
Das reicht. Ja. Erwartet ihr, dass außer dass wahrscheinlich Hennings wieder den Startplatz bekommt und Kownacki erstmal auf der Bank Platz nimmt, irgendwelche anderen Änderungen eigentlich nicht, oder?
Also viele Änderungen erwarte ich auf jeden Fall auch nicht, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob Hennings da jetzt so automatisch wieder reinrotiert. Man könnte ihn natürlich auch mal für Karaman bringen, weil generell muss man jetzt ja so ein bisschen sehen, dass jetzt halt eine englische Woche ansteht und dass man da jetzt so ein bisschen haushalten muss mit den Kräften. Deswegen kann es natürlich schon sein, dass man an der einen oder anderen Stelle doch mal so ein bisschen rotieren wird. Aber eigentlich denke ich schon, dass man jetzt vermutlich versuchen wird, halt so wenig wie möglich zu ändern, weil man jetzt halt einfach diese Stammformation gefunden hat, die halt so mehr oder weniger, wie man sie jetzt da hat, halt gut funktioniert. Und da sollte man ja halt irgendwie nicht so viel aufbrechen, sondern einfach jetzt halt so da reingehen. Und ich glaube, dass ich würde jetzt zumindest erstmal am Anfang der englischen Woche nicht so viel haushalten, sondern wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass Rösler so ein bisschen versuchen wird, dann dieses Würzburg-Spiel, wobei das natürlich super viel Chancen birgt, um dann da irgendwie richtig zu stolpern. Aber trotzdem sollte man ja wahrscheinlich erstmal versuchen, mit vollen Kräften jetzt gegen Kiel und gegen HSV irgendwie zu gehen, weil das eben die direkten Konkurrenten sind.
Also ich würde es jetzt gerne mal sehen, Hennings und Kownacki.
Fürth.
Ich würde es jetzt gerne mal sehen, Hennings und Kownacki, wie das aussieht und natürlich auch, wie das ohne Karaman aussieht, das Spiel. Aber ich glaube halt auch, dass wahrscheinlich gegen Fürth und gegen den Hamburger Sportverein da keine großen Experimente gemacht werden. Interessant wäre es schon mal, aber in diesem Fall bleibt es vielleicht einfach dabei. Ja.
Also, um jetzt nochmal auf meine Eindrücke von Paderborn Fürth einzugehen.
Die fundierten Eindrücke.
Die fundierten, tiefen Eindrücke, hätte ich eher das Gefühl, dass man mehr Tempo braucht, um gute Konter setzen zu können, und könnte mir vorstellen, dass das sogar ein Grund dafür wäre, Kownacki einfach draufzulassen und wieder mit Kownacki und Hennings zu spielen, Karaman zu spielen und Hennings dann in dem Hamburg-Spiel erst wieder von Anfang an zu bringen. Aber wer weiß das schon.
Als kleiner Rauschmeister kann man ja zumindest mal festhalten, Dinge verändern sich, die lange etabliert schienen, auch in unserem Kick-Tipp-Spiel hat der gute Simon also wirklich über Wochen dieses Kick-Tipp-Spiel von vorne angeführt. Und aber das heutige Wochenende, es könnte sein, dass es zu einem Wechsel an der Spitze führt. Ja. Nicht schlecht, der Big Thirsty heißt der, glaube ich. Moment, ich schaue nochmal. Die Big Thirsty, Big Tasty, Entschuldigung, hat sich hier nach vorne geschoben. Big Tasty Bacon und Simon geben sich hier ganz vorne die Klinke in die Hand, obwohl er gerade noch mit 2 Punkten führt. Aber auch hier gibt es ein bisschen mehr Spannung, das hätte man zwischendurch auch nicht gedacht. Vielleicht kann auch die Fortuna obenrum nochmal für Spannung sorgen.
Ja, und also bei uns ist es auch spannend untereinander. Ich meine, ich habe wir sind jetzt Plätze 13, 14 und 15 und 19. Also gut, ja. Tim ist da wirklich noch ein bisschen hinten an, aber wir drei liefen uns hier ein Battle, um das, um nicht auf die Relegationsabstiegsplätze zu geraten. Da ist aller Ehren wert.
Ja, und da muss man vielleicht auch nochmal lobend erwähnen, dass halt bisher wirklich auch nur 5 Mitspieler noch nie einen Spieltag gewonnen haben. Darunter Jan, Tim und ich. Also wir tippen quasi konstant mittelmäßig bis schlecht.
Ja. Also ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es hier mit ein paar ausgemachten Fußballexperten zu tun.
Ja, also die Experten, die laden wir uns immer nur ein. Also bei der nächsten Folge wird es vielleicht auch wieder einen Zugang von außen geben, den ihr ja schon kennt, weil dann schauen wir auf den HSV und da hatten wir in der Folge der Hinrunde auch schon einen Gast.
Genau. Folge wird es wahrscheinlich am Samstag geben, ne? Kommenden Samstag.
Ja, also da rotieren wir auch ein bisschen durch die Tage, angepasst an die englische Woche, aber unsere Besetzung bleibt natürlich konstant.
Genau, und wir werden halt auch versuchen, bei den Spielen in der englischen Woche nach jedem Spiel aufzunehmen, wenn es vielleicht irgendwie auch mal ein bisschen kürzer wird. Aber das ist auf jeden Fall das, was wir anpeilen.
In dem Sinne,
Ja. Bis nächste Woche.
Bleibt gesund.
Bis dann.
Genau. Tschüss.
Tschüss.